Inhaltsangabe des zweiten Aktes. Fatalismus und Resignation.
Also zunächst mal, was passiert im zweiten Akt?
Die anderen Vertrauten Dantons bedrängen ihn in der ersten Szene nun endlich zu handeln, aber er bleibt distanziert, weil ihm alles nutzlos erscheint. Dann erlebt man eine Szene auf der Promenade mit dem Gesprächsaustausch verschiedener Bürger, darunter auch Danton und Camille. In der Folgeszene mit Danton, Camille und dessen Frau Lucille hört Danton von seinem Verhaftungsbeschluss. Er scheint zunächst fliehen zu wollen, um dann umzukehren. In der folgenden Nachtszene denkt Danton an die Septembermorde und teilt seine Gedanken mit Julie. Dann dringen Simon und Bürgersoldaten in Dantons Haus ein. Er wird verhaftet. Vor dem Nationalkonvent stellt Legendre den Antrag, dass Danton vor dem Konvent gehört werden müsste. Robespierre und Saint-Just vereiteln dies in demagogischen Reden, weil sie den Einfluss seiner Persönlichkeit befürchten müssen, wenn er vor dem Konvent gehört wird.
Inhaltliche Erörterung des zweiten Aktes. Danton steht vor der Verhaftung.
Besonders diese erste Szene, als ihn seine Freunde besorgt bedrängen, da ist Danton ja eigenartig apathisch und auch fatalistisch.
Wozu sollen wir Menschen miteinander kämpfen? Ich will lieber guillotiniert werden, als guillotinieren lassen.
Stimmt, aber auch zynisch. Als nämlich Philippot fragt, ob denn Frankreich seinen Henkern überlassen bleiben solle, antwortet Danton:
Was liegt daran? Die Leute befinden sich ganz wohl dabei. Sie haben Unglück. Kann man mehr verlangen, um gerührt, edel, tugendhaft oder witzig zu sein oder um überhaupt keine Langeweile zu haben? Ob sie nun an der Guillotine oder am Fieber oder am Alter sterben.
Ich denke, dass es zu einem großen Teil wirklich die Gewissensbisse hinsichtlich der Septembermorde waren, die ihn nicht nur belehrt haben, dass das Vorgehen der Revolutionäre Unrecht war. Er versucht ja in der Szene mit Julie die Rechtfertigung, die ihm nicht gelingen will.
Die Könige waren noch 40 Stunden von Paris. Wir konnten den Feind nicht im Rücken lassen. Das war Notwehr. Wir mussten.
Aber er weiß, dass das alles eine solche Gewalttat nicht rechtfertigt.
Die Septembermorde.
Was war denn eigentlich mit diesen Septembermorden?
Aufgrund eines Gerüchts, dass royalistische Truppen vor Paris stünden und Rache an allen Revolutionären üben wollten, hat eine aufgehetzte Menge über 1200 Gefangene, vornehmlich royalistischer Gesinnung, in den Gefängnissen umgebracht. Ein schrecklicher Gewaltakt eines Mobs.
Und das war an einem Septembertag?
Anfang September 1792.
Ach, schrecklich.
Danton hat zwar die Menge mit dieser Direktive nicht aufgewiegelt, aber offenbar nichts getan, um dem Treiben Einhalt zu gebieten.
Insofern passt natürlich eine derartige Szene der Selbstbesinnung und Selbstvorwürfe an dieser Stelle. Dennoch bleibt man überrascht, dass Danton überhaupt keine ernsthaften Anstalten macht, den Moment, den er noch hat, zu aktivem Handeln zu nutzen.
In diesem zweiten Akt kommt es zu einem beträchtlichen Tempo in der dramatischen Handlungsabfolge. Von der Warnung über die scheinbaren Belanglosigkeiten beim Promenieren, der Selbstbesinnung und dem halbherzigen Fluchtversuch bis zur Verhaftung.
Ja, aber da scheint es mir dennoch in den zwei Folgeszenen, freies Feld und ein Zimmer, ein Verzögern, ein Innehalten zu geben. Fast wäre man geneigt zu sagen, dass es hier so einen Wendepunkt, eine Peripetie im klassischen Tragödiensinne geben könnte, weil Danton hier einerseits aufbricht, wie zur Flucht, um dann freilich umzukehren. Und dann diese Folgeszene, bei der es ja nur um die Gewissensqualen wegen der Septembermorde geht, wo ja auch eine andere Entscheidung möglich gewesen wäre, so eine Art Hamlet-Szene.
Aber das ist in Wirklichkeit kein Wendepunkt. Von Anfang an im ersten Akt wird uns Danton in dieser fatalistischen Haltung gezeigt. Alternativen werden überhaupt nicht bedacht. Da ist Resignation und Schuldbewusstsein. Man kann höchstens von einer endgültigen Entscheidung zur Passivität sprechen. Da war zwar auf dem freien Feld so etwas wie eine momentane Möglichkeit, die aber rasch verworfen wird. »Wo gehst du hin?« hatte Camille gefragt und Danton geantwortet, »Spazieren, mein Junge, spazieren.«
»Vielleicht hast du recht. Übrigens scheint mir die Szene, eine Promenade, recht modern zu sein. Da kommen immer wieder andere Passanten, gehen vorüber, man lauscht dem Gespräch anderer Spaziergänger, dann wieder anderen und zwischendurch kommen eben auch zweimal Danton und Camille vorüber.
Man muss ja sagen, dass die Promenaden dem Adel und dem wohlhabenden Bürger vorbehalten waren. Hier aber sieht man sowohl Herrschaften als auch Grisetten und Soldaten. Ein neues Bild. Leute des vierten Standes konnten nicht spazieren gehen, sie mussten arbeiten, beziehungsweise waren froh, überhaupt irgendeine Arbeit zu haben.
Büchners Kunstauffassung.
Interessant ist es ja, was Camille im Gespräch mit Danton über die zeitgenössische Kunst sagt, womit sich durchaus die Kunstauffassung Büchners bemerkbar macht. Aber da habe ich einiges nicht verstanden. Was meint Camille, wenn er sagt:
Schnitzt einer eine Marionette, deren Gelenke bei jedem Schritt in fünffüßigen Jamben krachen? Welch ein Charakter, welche Konsequenz!
Ich glaube, er meint, dass rein artifizielle Kunst, zum Beispiel die Verwendung fünffüßiger Jamben, nicht ausreicht, um Anspruch auf ein wahres Kunstwerk zu liefern. Ganz ähnlich greift er dann einen Idealismus an, der dabei die Realität verspielt.
Setzt die Leute aus dem Theater auf die Gasse, die erbärmliche Wirklichkeit.
Er beklagt aber auch, dass da kaltblütig die Gemordeten des September gemalt worden sind. Da ist dann wohl schreckliche Wirklichkeit wiedergegeben worden, aber da ist eine schreckliche Respektlosigkeit und Gefühllosigkeit vor dem Leid zu registrieren.
Ja, es gibt eine Stelle, wo er ganz konkret Kritik am Barbarischen des Terrors übt und diese Kritik von Danton äußern lässt. Er nennt ja den Maler David namentlich, von dem ein berühmt gewordenes Gemälde »Der Tod Marats« stammt. Die Gefühllosigkeit gegenüber dem sogenannten Kunstgegenstand erscheint ihm offenbar genauso unangemessen wie die Idealisierung.
Und die Künstler gehen mit der Natur um wie David, der im September die Gemordeten, wie sie aus der Force auf die Gasse geworfen wurden, kaltblütig zeichnete und sagte: »Ich erhasche die letzten Zuckungen des Lebens in diesen Bösewichtern.«
Ja, aber es gibt doch ganz lebensechte Darstellungen, wie die in der Szene »Eine Promenade«, wo da die unterschiedlichsten Gespräche aufgefangen werden von scheinbar zufällig Vorbeikommenden. Und die Reden von Robespierre, Danton, Saint-Just, die sind ja auch zum guten Teil Paraphrasen der historischen Reden, welche sie in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts tatsächlich gehalten haben. Da spielt also durchaus historische Realität hinein.
Genau. Und sprachlich ist zwar vieles in seinen Anspielungen anspruchsvoll und nicht sofort zu verstehen, wenn man den gemeinten historischen Sachverhalt nicht kennt, aber vieles ist auch so gesagt, wie man im Alltag auch reden würde, unter entsprechenden psychischen Belastungen oder auch im Moment der Muße.
Büchner selber hat sich ja mehrmals zu seiner Kunstauffassung geäußert, so etwa in einem Brief vom Juli 1835 an seine Familie:
»Wenn man mir übrigens noch sagen wollte, der Dichter müsse die Welt nicht zeigen, wie sie ist, sondern wie sie sein solle, so antworte ich, dass ich es nicht besser machen will als der liebe Gott, der die Welt gewiss gemacht hat, wie sie sein soll. Was noch die sogenannten Idealdichter anbetrifft, so finde ich, dass sie fast nichts als Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos, aber nicht Menschen von Fleisch und Blut gegeben haben, deren Leid und Freude mich mitempfinden macht und deren Tun und Handeln mir Abscheu oder Bewunderung einflößt. Mit einem Wort, ich halte viel auf Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller.«
Und an seine Braut schrieb er ja im März 1834 die berühmten Sätze:
»Ich fühlte mich wie vernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der Einzelne, nur Schaum auf der Welle, die Größe, ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies, ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen, das Höchste, es zu beherrschen, unmöglich.«
Da haben wir dann die schon angesprochenen Aspekte der Wiederkehr des Immergleichen in der Geschichte, der Nutzlosigkeit vieler Anstrengungen, und andererseits soll deswegen der Schriftsteller die Welt so zeigen, wie sie ist. Ein Schönreden oder Verschweigen ist da genauso verkehrt wie eine Distanz aus moralischen Gründen oder das Gestalten einer idealen, utopischen Vorstellung, die doch nicht einlösbar ist.
So kann man sagen.
Also will Büchner das Leben ungeschminkt zeigen, sowohl in den krassen Äußerungen der Leidenschaft als auch im manchmal triebhaften Verhalten der Menschen. Auf keinen Fall darf eine Moral, welche Ausrichtung auch immer, ein Kunstwerk dominieren. Womit er übrigens erklärte Ziele der Aufklärung formuliert. Die Aufklärung forderte ja Freiheit in dreifacher Hinsicht, nämlich in politischer, in künstlerischer und in moralischer. Da sollte keine Zensur darüber befinden, was die Qualität eines Kunstwerks ausmacht.
Namen und Ereignisse.
Dieser Maler David, was hatte er denn eigentlich für eine Beziehung zu den Revolutionären? Oder war da gar keine Beziehung?
Doch, er war sogar ein sehr radikales Mitglied des Konvents.
Bei seinen September-Betrachtungen nennt Danton den Grund für die Massaker, dass die Könige vor Paris standen. Was und wen meint er denn damit?
Die Koalitionsarmeen waren tatsächlich auf dem Anmarsch nach Paris und kamen aus monarchischen Staaten. In der Mehrzahl waren das österreichische und preußische Truppen, die sich einige Monate später nach der Kanonade von Valmy zurückzogen, weil sich die Franzosen behaupten konnten. Goethe war übrigens für einige Tage Zuschauer aus der Ferne.
Und dann musst du mir noch sagen, was es mit diesen eigenartigen Monatsbezeichnungen auf sich hat, die da immer wieder mal im Zusammenhang mit den Jahren nach der Französischen Revolution gebraucht werden, auch bei Büchner. Da ist dann beispielsweise vom Thermidor und vom Brumaire die Rede.
Die Revolution hat so manches abgeschafft, darunter auch den gregorianischen Kalender, und ihn durch einen republikanischen Kalender ersetzt. Das ist zwar eigentlich Unfug, weil man sich fragt, was das an republikanischen Errungenschaften für das Volk bringt, das wahrscheinlich eher dadurch verwirrt wird, aber naja, so ist denn auch mit dem Thermidor der Hitzemonat gemeint, und der erstreckt sich von Mitte Juli bis Mitte August, genauer gesagt vom 19. Juli bis 17. August. Robespierre wird am 10. Thermidor guillotiniert. Das wäre dann nach Adam Riese der 28. Juli 1794 gewesen. Naja, so haben denn alle Monate einen republikanischen Namen, wie sich das gehört. Der Brumaire, der Nebelmonat, fällt in die Zeit von Oktober bis November. Und der legendäre Sturm auf die Bastille am 14. Juli, dem Nationalfeiertag der Franzosen, erfolgt am Ende des Messidor, welcher dem Thermidor vorausgeht.